ARD.
Queer Crimes ist zurück mit einer neuen Folge für euch. Alle Staffeln Queer Crimes übrigens komplett in der App der ARD Audiothek.
Und diesmal beschäftigen wir uns mit virtuellen Verbrechen, mit Cyberangriffen.
Ja, wir reden über eine queere Hackerin, die im Alleingang eine Supermacht herausfordert.
Über geheime Dokumente, die nie für die Augen der Öffentlichkeit bestimmt waren.
Und über den schmalen Grat zwischen Aktivismus und Kriminalität.
Es geht um Whistleblower,
politische Überzeugungen
und einen ganzen Staat, der zum Gefängnis wird.
Queer Crimes. Be gay, do Cybercrime.
Queer Crimes hier mit einer kleinen Intro-Runde für alle, die zum ersten Mal reinhören. Du bist Irina Schlauch und dich kenne ich. Du bist Juristin. Man kennt dich aus der ersten lesbischen Dating-Show in Deutschland als Princess Charming. Turmspringen hast du, glaube ich, auch mal gemacht.
Ja, ganz schlechtes Thema.
Weiter
mit dir, Marvin. Dich kenne ich auch. Marvin Standke ist Journalist, Radiomoderator und Podcaster. Und zusammen machen wir Queer Crimes.
Frage ich mich, bist du viel im Netz unterwegs? Netzmaus, Handy, Insta, TikTok. Ist das so deine Welt?
Oh, also es gehört ja mit zum Job dazu, leider. Ich mache so viel, dass die Leute sehen, dass ich noch lebe. Und ich muss sagen, es macht mir keinen großen Spaß.
Okay, verstehe. Ich hänge viel zu viel am Handy. Also auch immer so vorm Einschlafen noch Newsseiten und so. Das ist so voll mein Ding. Heute verlassen wir aber mal den Algorithmus von Instagram und Co. und gehen mal so ein Stockwerk tiefer rein in dieses Internet. Dafür schauen wir uns zuerst aber mal einen sehr realen Ort an, nämlich die Schweiz, Luzern. Gleich mal vorweg, Luzern, einfach beautiful, sehr schön, wahnsinnig malerisch. Als Berliner, der nur Grau kennt, würde ich sagen, Märchenland, roundabout 85.000 Einwohnerinnen, Einwohner, super verträumtes Städtchen, eingerahmt von Alpen am Vierweltstädter See. Also mittendrin im Land, sieht halt einfach aus wie eine Postkarte.
Ja, genau. Und vielleicht würde genau deswegen niemand so schnell auf den Gedanken kommen, dass auch hier Verbrechen begangen werden. Also, das gilt sicher für alle malerischen Städtchen dieser Welt. Aber in unserem Fall bedeutet das Verbrechen, die nicht unmittelbar zu sehen sind. Es gibt dieses Mal keine Leichen, keine Mordwaffen, kein Täter auf der Flucht. Nein, es geht um eine andere Art des Verbrechens.
Das ist so eine Folge, die haben wir so noch nie gemacht. Es könnte heute auch Queer Cybercrimes heißen, denn wir sind online. Wir sind im Internet, im vermeintlich rechtsfreien Raum, und das in Anführungsstrichen. Und zwar sind wir auf Twitter unterwegs. Heute heißt es X, früher eben Twitter, und deswegen sagen wir Twitter heute in der Folge.
Und vorab noch ein kurzer Hinweis von uns. Also im Verlauf der Folge reden wir über eine non-binäre Person, non-binär. Nicht binär. Das bedeutet, dass sich jemand nicht in den Kategorien männlich oder weiblich einordnet. Und in unserem speziellen Fall heute verwendet die Person unter anderem selbst weibliche Pronomen, also sie, ihr. Und genau danach orientieren wir uns.
Wir starten im März 2021. Das ist so gefühlt irgendwie erst gestern gewesen. Und trotzdem gleichzeitig fühlt es sich auch so an, als wäre es ewig her. Es ist einfach so viel passiert in den letzten Jahren. Ich finde es so mega abgefahren, darüber mal irgendwie nachzudenken. Damals bestimmen, also 2021, bestimmen zwei Sachen die News, würde ich sagen. Erstens die Nachwehen der US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen zwischen Donald Trump und Joe Biden. Also vor allem der Sturm aufs Kapitol, totaler Schock. Und zweitens natürlich Corona. Sorry, dass ich uns nochmal daran erinnern muss. Fast alles dreht sich damals ums Virus, Lockdown, Impfungen. Es sind crazy Zeiten, gefühlt haben sie auch nicht aufgehört. Und mitten rein, genau in diesen Wahnsinn, dringt dann plötzlich eine komplett andere Meldung. Und die ist nicht weniger verrückt, nicht weniger schockierend, nur die klingt eben wie aus einer anderen Welt. Es geht um ein riesiges Datenleak. Der Cyberangriff.
Es sind Bilder aus einem streng gesicherten Lagerhaus, die als erstes auf Twitter online gehen. Und die stammen eindeutig von einer Überwachungskamera. Und der Tweet dazu lautet: Hast du dich schon mal gefragt, wie ein Tesla-Lagerhaus aussieht?
Okay, klingt weird. Und das ist erst der Anfang. Es folgen weitere Screenshots und Aufnahmen von unterschiedlichen Überwachungskameras aus unterschiedlichen Orten. Ja, von einem Krankenhaus in Florida zum Beispiel, wo mehrere Mitarbeitende auf einen Mann einwirken, ihn packen und auf ein Bett niederdrücken. Andere Screenshots-Bilder aus einer anderen Tesla-Fabrik. Diesmal in Shanghai zu sehen, Arbeitende am Band. Da ist dann so eine Polizeistation, ein Gefängnis, eine Grundschule. Es hört irgendwie einfach nicht auf.
Naja, bis es dann doch irgendwann plötzlich aufhört, denn Twitter sperrt den Account, der diese Aufnahmen postet. Denn die Verbreitung von gehackten, also illegal zugänglich gemachten Material verstößt, wer hätte es gedacht, immerhin gegen die Richtlinien von Twitter.
Ja, und was man sagen kann, es ist ein groß angelegter Cyberangriff von einem richtigen Hackerinnenkollektiv. Und Die wenden sich an Bloomberg. Bloomberg ist so ein Netzwerk, die berichten vor allem über Business-Themen und machen diese Story eben weltweit groß.
Ja, und genau dieser Bloomberg-Artikel, der hat es ganz schön in sich. Da wird berichtet, wie sich die Hacker Zugang zu einem Unternehmen namens Verkada verschafft haben. Also Verkada, das ist ein Startup aus dem Silicon Valley, aus Kalifornien. Und die werben mit einer, in Anführungszeichen, sicheren, cloud-basierten Alternative zu herkömmlicher Überwachungstechnik. Zum Produktkatalog von denen zählen ganz klassische Sicherheitskameras, aber eben auch Kontroll- und Zugangssysteme und die Software zur Verwaltung. Und auf die sind sie ganz besonders stolz, denn die ist cloud-basiert. Das heißt, die Überwachungskameras können praktisch von überall auf der Welt gesteuert werden, das jederzeit. Hinzu kommt, dass die Software erkennt, wenn Menschen ins Sichtfeld der Kameras geraten. Und dabei können dann direkt Gesichter, Kleidung, Geschlecht und auch Bewegungsmuster identifiziert und verfolgt werden.
Ja, wenn man sich so deren Website anschaut, dann sieht man überall nur, alles super einfach in der Nutzung, super sicher. Perfekt für staatliche Institutionen und private Einrichtungen. Zu ihren Abnehmern gehören unter anderem, wir haben es ja gerade schon gesagt, Gefängnisse, Schulen, Krankenhäuser. Das Krasse daran, Verkada verfügt durch den Cloud-Service über ein riesiges Netzwerk an Überwachungskameras. Das sind so circa 150.000 weltweit. Und ja, die Hacker haben sich genau zu diesem Netzwerk Zugriff verschafft. Und scheinbar war das auch nicht so wirklich schwer, ne?
Ja, absolut nicht. Denn das finde ich super absurd, weil du hast ja gerade gesagt, auf der Webseite steht überall sicher, sicher, sicher. Mhm. Das ist eigentlich richtig peinlich, weil sicher ist hier zu diesem Zeitpunkt gar nichts. Das Hacker-Kollektiv, und die nennen sich übrigens APT69420 Arson Cats, also übersetzt brandstiftende Katzen. Ja, und das Kollektiv erklärt den JournalistInnen von Bloomberg, wie sie dabei vorgegangen sind. Und das hatte nicht viel mit dem zu tun, was ich mir so unter Hacken vorstelle.
Ja, ist auch schwierig, ne? Wie stellt man sich Hacken, Hackerinnen, Hacker vor? Ich denke irgendwie sofort an Matrix von damals. Ganz viel Code, ganz viel Einsen, ganz viele Nullen, die so über die Bildschirme flimmern. Das hat natürlich aber, glaube ich, gar nichts mit Realität zu tun. Also das zu verbildlichen, ist, glaube ich, wahnsinnig schwer.
Ne? Ich würde es so gerne können, aber ganz genau kann ich es dir auch nicht sagen, dass alles funktioniert. Trotz dieser ganzen Recherchen jetzt dazu. Ja, aber in dem Fall ist es zum Glück gar nicht so schwer, das zu verstehen. Verkada setzt nämlich für die cloud-basierte Verwaltung der Kameras ganz einfache, so Standard-Login-Daten ein. Das heißt, wenn du die Anmeldeinfos von einer mitarbeitenden Person hast, hast du praktisch direkt Zugriff auf das ganze Netzwerk. Und ja, wie es der Zufall so will, findet das Kollektiv eines dieser Login-Passwörter online. Also das ist jetzt, ich vergleiche das so, du hast so einen fetten Safe, der ist randvoll mit Geld, mit Diamanten. Und dann legst du den Schlüssel dazu einfach unter die Fußmatte daneben. Mhm. Ja, und ich meine, das ist eine Firma, die mit Sicherheit durch Gesichtserkennung wirbt.
Das ist schon extrem bitter. Aber jetzt haben wir die ganze Zeit von einem Hacker-Kollektiv gesprochen, den brandstiftenden Katzen, wie du es übersetzt hast. Die spielen eben den Journalistinnen, den Journalisten all diese Infos zu. Also die Videoaufnahmen, Screenshots und Erklärungen zum Hack. Also wie haben sie es gemacht, warum war das so einfach und so weiter. Dabei ist es vor allem eine einzelne Person, ja, so eine Art Pressesprecherin der Gruppe, die sich eben mit den Journalistinnen und Journalisten austauscht. Es ist Maya Arson Crimeview.
Ja, und sie ist mehr als nur die Pressesprecherin. Maya ist die Strippenzieherin, denn es ist ihr Twitter-Account, der gesperrt wird, weil sie die Aufnahmen als Erste in Umlauf bringt. Und sie spricht mit den JournalistInnen, erst mit denen von Bloomberg und dann auch mit anderen. Und sie ist plötzlich überall. Selbst in japanischen Medien. Und bald ist es nur noch ihr Name und nicht der der Hackergruppe, der sich überall ausbreitet. Ihre Worte, ihre Ansichten, der Cyberangriff auf Verkada und die Diskussion danach sind von einem Tag auf den anderen untrennbar mit ihrer Person verbunden.
Ja, was jetzt auch nicht so überrascht. Immerhin bleibt Maya mit ihrer Meinung auch nicht wirklich hinterm Berg. Sie macht super klar, was sie vom sogenannten Establishment hält. Im Interview mit Bloomberg erklärt sie zum Beispiel ihre Motive für den Angriff. Sie sei neugierig gewesen, wolle gegen geistiges Eigentum kämpfen, gegen Kapitalismus. Und außerdem hätte sie zu viel Spaß daran, um es nicht zu tun. Und ihr Motto dabei, be gay, do crime.
Das ist ein relativ bekannter Spruch mittlerweile. Mhm. Den gibt's sogar auf Tassen, auf T-Shirts. Ja. Ja, der kommt ursprünglich aus der aktivistisch-anarchistischen Szene und kann eine diverse Bedeutung haben. Also man kann es einerseits so ein bisschen als Augenzwinkern verstehen oder man liest es als Kampfansage. Immerhin werden viele queere Menschen entweder durch gesellschaftliche Normen oder echte Gesetze diskriminiert. Also man denke an Staaten, in denen Queersein strafrechtlich verfolgt wird. wo es also praktisch kriminell ist, wenn sich zwei Männer oder zwei Frauen küssen. Queer oder in dem Fall schwul sein ist aber kein Verbrechen und nach der Logik wären also alle Queers kriminell. Also der Satz Be gay, do crime, der dreht sich praktisch um und wird dann auch zu einer Art Empowerment, einer Stärkung, gerade für all diejenigen, die immer noch durch politische Systeme verfolgt werden. Und es hat mich null überrascht, dass Maya sich ausgerechnet den Satz zum Motto macht. Denn ihre Queerness spielt eine absolut zentrale Rolle in allem, was sie tut. In einem anderen Interview sagt sie dazu, dass ich queer bin, war schließlich auch ein wichtiger Teil meiner politischen Radikalisierung. Da erfährst du am eigenen Leib, dass rechte Menschen nicht wollen, dass du existierst. Und so hast du natürlich umso mehr Gründe, auf das System wütend zu sein.
Be gay, do crime. Ich habe es teilweise auch schon gesprüht an Häuserwände gesehen, Leipzig oder Berlin.
Achso, ich habe es teilweise schon gesprüht.
Achso, nein, dazu kann ich nichts sagen. Und schnell weiter, lass es doch mal genau diese Maya anschauen.
Die Hackerin. Na dann, Marvin, ich habe hier direkt ein Bild von Maya mitgebracht. Ja. Beschreib doch mal.
Hi Maya. Häufiger schon gesehen im Netz, ja. Maya schaut durch ihre schwarze, runde Brille direkt in die Linse. Ich finde, sie wirkt sehr selbstbewusst, bisschen skeptisch, lockerlässig, Gesichtsausdruck super schwer einzuschätzen, glaube ich auch Sinn der Sache. Trägt ein schlichtes rosa Hemd, locker sitzenden Cardigan und hat so pink gefärbte Haare.
Ja, ich finde, es gibt mir noch so ein bisschen I don't give a fuck, so der Gesichtsausdruck, ja, so ein Vibe. Cooles Bild. Weiter geht's. Und zwar kurz zur Erklärung vorneweg. Maya Arson Crime You. Das ist der Name, den sich unsere Hackerin selbst verleiht. Wir hatten ja schon in vorherigen Fällen darüber gesprochen, dass sich Queere und insbesondere Transmenschen in ihrer Selbstfindungsphase oft von dem Namen lösen, der ihnen bei der Geburt gegeben wurde. Das hat in der Regel damit zu tun, dass die meisten Namen geschlechtsspezifisch, also mit bestimmten Vorstellungen und Erwartungen ans Geschlecht verknüpft sind. Erklärt sich eigentlich von selbst, ist aber trotzdem leider nicht selbstverständlich. Und für Transmenschen sind die mit dem Namen verbundenen Assoziationen nämlich verwirrend oder schlimmer sogar noch traumatisierend teilweise. Und es will ja auch niemand ständig falsch angesprochen werden. Grundsätzlich sollte das überhaupt kein so großes Ding sein, aber ja, wenn man sich leider diese transfeindlichen Strömungen unserer Gesellschaft anguckt, dann ist das leider nicht selbstverständlich.
Trotzdem voll gut, dass wir hier diesen Raum haben, das nochmal kurz irgendwie zu besprechen. Es ist ja auch oft pure Unsicherheit bei manchen Menschen, die dann eben zu so einer, finde ich, Ignoranz wird. Ich sehe es halt so, wenn eine Person diese Entscheidung für sich trifft, kostet mich das keine Mühen, jetzt die Person mit den selbstgewählten Namen und Pronomen anzusprechen. Übrigens, wenn man so ein bisschen unsicher ist, gibt es ja auch oft, wie spreche ich jetzt die Person an? Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, die Person immer sehr respektvoll zu fragen und so proaktiv, hey, mit welchem Pronomen möchtest du angesprochen werden? Finde ich eine ganz gute Lösung. Tatsächlich.
Voll, ne?
Die Schweizer Medien, die machen das aber eher nicht, obwohl Maya auf Twitter extra gesagt hat, bitte verwendet nicht meinen alten Namen. Aber viele Journalistinnen und Journalisten, die können sich trotzdem irgendwie nicht verkneifen oder wissen es nicht besser, anschließend immer und immer wieder in die gleichen Fettnäpfchen zu treten. Das haben wir ja auch schon tausendmal davor gesehen bei Stories über Transmenschen. Immer dieses wurde als Junge geboren oder die Frau, die damals ein Junge war. Ich würde sagen, schreibt einfach trans und gut ist.
Sehe ich ganz genau so, ja. Kommen wir mal zurück zu Maya. Ja, die thematisiert ihre Queerness ganz offen, auch auf Twitter. Und spricht auch in einem Podcast ganz offen darüber, wie schwierig die Genderfrage manchmal ist. Also zum Beispiel, welche Pronomen treffen denn überhaupt auf mich zu? Und das mag auf den ersten Blick für manche verwirrend klingen. Und Leute fragen sich ja, aber was bist du denn jetzt? Entscheide dich doch mal. Ich glaube, wenn du Queerness als etwas Fluides verstehst, dann ergibt das doch irgendwie am Ende viel mehr Sinn. Mhm. Denn für manche Menschen ist Geschlecht eben kein fixes Konstrukt. Ja, es ist mehr ein Spektrum, ein sowohl als auch und das sich auch mal sogar nach Tag oder Gefühl verändern kann. Und ich finde, das ist auch was total Schönes. Denn ich glaube, es geht nicht darum, dass du dich jedes Mal neu für eine Sache entscheiden musst, sondern eher darum, Raum zu geben für all die Facetten, die zu einem gehören.
Ja. Ich finde das übrigens auch nicht schlimm, wenn man das nicht immer sofort versteht, wie andere Personen das machen. Ich glaube, wir müssen einfach so als Gesellschaft im Gespräch bleiben, versuchen voneinander zu lernen, auch mal zuhören. Ich weiß, kostet viel Energie, aber ich glaube, dann haben wir schon sehr viel erreicht. Maya thematisiert übrigens auch sehr proaktiv Themen ihrer psychischen Gesundheit, ADHS und Autismusdiagnose. Finde ich schon ziemlich krass. Sie widmet diesen Themen sogar einen Blog-Eintrag. Und in diesem Blog geht es ja sonst eigentlich nur um Hacking. Rest des Privatlebens von Maya, den hält sie ziemlich gut unter Verschluss, würde ich sagen.
Ist vielleicht auch als Aktivistin keine schlechte Herangehensweise. Und so dringen nur wenige Details aus Mayas Leben an die Öffentlichkeit. Was berichtet wird, ist, dass sie als Kind gerne kaputte Radios auseinanderschraubt, um deren Innenleben zu erforschen.
Es gibt ein geiles YouTube-Video, hat jemand aus unserem Team gesagt, wie Björk damals einen Fernseher auseinanderschraubt. Könnt ihr euch ja mal angucken. Das Bild hatte ich irgendwie vor Augen.
Die Sänger, ne?
Ja, genau. Ja? Sehr berühmtes Video.
Es könnte mein Vater sein, 1:1. Naja, zurück zu Maya. Später als Teenager wird dann diese Neugier zu einer Leidenschaft für Computer und das Programmieren. Und mit 15 schon macht sie eine Lehre zur Softwareentwicklerin. Aber je älter Maya dann wird, desto mehr realisiert sie, ich passe hier nirgends rein. Ja, und die Schweiz ist vielleicht kein so mega kosmopolitischer Ort oder vielleicht eher konservativ.
Ja, und danke, dass es das Internet gibt. Das hat ja auch gute Sachen in diese Gesellschaft gebracht. Ich glaube, viele queere Teenies auf der ganzen Welt finden sich da einfach auch wieder. Das war vor ein paar Jahrzehnten noch nicht so. Und das Internet ist eben auch für Maya ein Ort, an dem sie sich zurechtfindet, ihre Identität entdeckt, würde ich sagen, und sich eben auch frei ausdrücken kann. Sie findet Gleichgesinnte, was Transsein und das Hacken angeht. Aber auch ihre politische Haltung, ja, der Anarchismus, all that, damit kann sie sich, glaube ich, gut im Netz connecten. Ist eine kulturelle Errungenschaft, muss man an der Stelle wirklich sagen. Als ich ein Teenie war, jetzt kommt der Millennial wieder durch, als ich Teenie und queer war, gab es halt Zeitschriften. Da bist du halt in den Bahnhofskiosk gegangen und hast bei den Sexzeitschriften hast du irgendwie vielleicht mal 1-2 queere Zeitschriften gesehen. Na, obwohl, oder noch so die Gratis-Siegessäule, die in Berlin irgendwie in Bars rumlag, that's it. Du hast eben wenig Menschen gesehen, die so wie du waren. Und wenn ich heute durch TikTok scrolle, dann ist das, merke ich schon, dass es einfach total anders als damals noch.
Zum Glück.
Und dann wird es auch politisch im Real Life. Es dauert nicht lang, bis Maya den Jusos, den Luzerner JungsozialistInnen, beitritt. Da mischt sie sich so unter die Anarchistinnen und Anarchisten, würde ich sagen, und kandidiert später sogar fürs Stadtparlament, allerdings ohne Erfolg.
Ja, bald führt Maya dann ein doppeltes Leben. Also kein Doppelleben, sondern sie macht einfach doppelt so viel in ihrer Zeit wie andere Menschen.
Ja.
Oder zumindest wirkt das so auf mich. Sie hat dann irgendwann diesen Job als Softwareentwicklerin und organisiert sich politisch gegen den Kapitalismus und Copyrights, also geistiges Eigentum. Und nachts, ja, da taucht sie total ab ins Internet und wird zur Hacktivistin.
Ja, den Begriff haben wir ja vorhin schon mal genutzt, Hacktivistin. Wollen wir den mal kurz erklären? Also klar, setzt sich irgendwie zusammen aus Aktivistin und Hackerin, ne?
Genau, richtig. Laut der Bundesakademie für Sicherheitspolitik nutzen HackerInnen ihre technischen Fähigkeiten beim Hacktivismus meist aus politischen Gründen. Also anders als beim reinen Cybercrime geht es ihnen dabei nicht nur oder sogar teils überhaupt nicht um Profit, sondern um gegen Machtstrukturen zu protestieren. Und das kann dann ganz verschieden aussehen. Von Leaks, die geheime Dokumente ans Licht bringen, bis hin zu gezielten digitalen Angriffen auf Unternehmen oder staatliche Institutionen. Und da werden dann Webseiten manipuliert, lahmgelegt, Konten gesperrt. Mal geht es um Datenschutz und Überwachung, mal um Menschenrechte und Umweltfragen. Also die Palette ist groß, wie du merkst.
Was einem da sofort einfällt, Anonymous, auch so ein Hacker-Hacktivisten-Kollektiv. Machen ja seit Jahren immer wieder auf sich aufmerksam. Allerdings, da tritt niemand so raus ins Scheinwerferlicht und sagt, hey, hier bin ich, Anonymous. Der Name ist eben Programm. Aber wie ist das jetzt genau? Also nehmen wir jetzt mal Deutschland. Hacktivismus ist dann hier grundsätzlich illegal, weil, okay, kann man jetzt eben drüber diskutieren, sehr zeitgemäße Diskussion, ist das jetzt technisch gut und richtig, was die da machen? Aber gibt ja eben auch Fälle, wo manche sagen, naja gut, dass jemand gemacht hat und eben Dinge rausfindet und die an die große Glocke hängt. Ne? Edward Snowden, sehr berühmtes Beispiel. Edward Snowden mit seinen Enthüllungen, plötzlich wusste die ganze Welt, dass die NSA massenhaft Telefongespräche und die Internetkommunikation überwacht, inklusive privater Daten von US-Bürgerinnen und Bürgern oder Daten von internationalen Staatschefs wie Angela Merkel. Sind solche Enthüllungen rechtens, du als Juristin? Was sagst du?
Ja, gute Frage, schwierige Frage. So grundsätzlich, in Deutschland denkt man ja oft, das Internet sei ein rechtsfreier Raum, weil Gesetze nicht überall dieselbe Wirkung haben. Und ja, es gibt definitiv weltweit gesehen ganz viele verschiedene Grauzonen, gerade im Bereich Cyberkriminalität und Datenschutz. Es gibt einerseits lokale Gesetze, wie in Deutschland oder in der EU. Andererseits ist das Internet natürlich global und man kann sich's vorstellen, dadurch wird die Strafverfolgung einfach komplizierter. Und das gilt zumindest in Mayas Fall, aber dazu kommen wir gleich auch noch genauer. Und diese Grauzonen bedeuten jedenfalls nicht, dass im Internet keine Gesetze gelten, besonders nicht in Deutschland, denn hier wird bei Hackerangriffen zwischen politisch motivierten und rein kriminellen Handlungen unterschieden. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf die Strafverfolgung aus. Wäre ne, stellen wir uns vor, Maya in Deutschland und Verkada wäre eine deutsche Firma, dann gibt es da Straftatbestände, Strafgesetzbuch, die einschlägig wären, 202a bis 202c. Da geht es dann um Ausspähen von Daten, Abfang von Daten, die Vorbereitung des Ganzen. Und da wird klar definiert, dass unbefugtes Eindringen in fremde Computersysteme sowie das Abfangen und Abhören von Daten eben strafbar sind. Und wer dagegen verstößt, kann dann mit bis zu 2 Jahren Haft- oder Geldstrafen rechnen.
Ich finde übrigens an der Stelle irgendwie auch ein riesiges Problem, dass das Netz immer noch wie so ein rechtsfreier Raum vor sich hin brodelt. Behörden, habe ich so das Gefühl, sind oft noch gar nicht komplett so in dieser Netzrealität angelangt. Persönliche Meinung, ich finde, wir müssen das als Gesellschaft diskutieren, ob das so bleiben kann. Ich finde eben nicht. Jetzt ist Maya natürlich alles andere als naiv und in einem Interview mit Bloomberg sagt sie, ich bin Aktivistin und im Aktivismus gelten eben rechtliche Konsequenzen. Die nehme ich in Kauf für meine Überzeugungen und sie meint das tatsächlich ernst. Sie blufft nicht. Im Gegenteil, Maya scheint ganz genau zu wissen, wie das Spiel läuft, denn das Sicherheitsunternehmen Verkada ist nicht ihr erster Angriff.
Ja, sie hat wohl seit 2019 laut den Behörden unzählige Unternehmen und staatliche Stellen gehackt. Und wo sie Daten finden konnte, ja, hat sie die auch mitgenommen. Und am Ende landen sensible Infos von über 100 Unternehmen auf ihrer Website. Und das sind keine kleinen Fische, über die wir hier reden. Das sind Unternehmen wie Mercedes-Benz, Nissan, Pepsi, Toyota, Disney, Microsoft. Ja, also die Liste liest sich so wie so ein Who is Who in der globalen Wirtschaft.
Ja, fett. Im August 2020 verschafft sie sich außerdem Zugang zu hochsensiblen Daten, die sie nicht nur in der Hacker-Szene berühmt machen. Auch die Schweizer Medien werden zum ersten Mal auf sie aufmerksam. Hierbei reißt sie sich Bauanleitungen für Computerprozessoren unter den Nagel von Intel. Was sie damit macht, erklären wir gleich.
Ja, was ich dabei noch so spannend finde, ist, also Maya macht das alles von ihrem einzelnen Laptop aus.
Abgefahren.
Und von dem gibt es auch Bilder im Netz zu sehen. Der ist so komplett voll mit bunten Stickern, so voll geklebt. Mhm. Und vielleicht stellt man sich das auch so ein bisschen so vor. Zeichentrickkatze, Animefigur, Kranzflagge.
Ja,
aber an sich wirkt der Computer jetzt nicht wie so ein Hightech-Rechner mit 2 oder 3 Bildschirmen und ergonomischer Maus. Ich stelle mir das eher so vor, dass sie da am Rechner sitzt, als wäre sie zu Hause in ihrem Homeoffice, gemütlich auf der Couch, auf dem Bett oder so ein Zockerstuhl. Ich habe sowas noch nie besessen, aber kenne es. Oder die Leute von Twitch, wenn die ihre Gaming-Sessions da streamen und zocken. Was ich sagen will, von außen betrachtet, sieht das total harmlos aus.
Gut, also von der Couch gehackt, aber Maya muss eine richtig gute Hackerin sein, super komplexer Vorgang. Ich meine, es geht um Intel, krasses Unternehmen. Der Laden macht mit Security First Werbung, also Sicherheit zuerst. Das muss bestimmt richtig streng bewacht sein. Naja, müsste es wahrscheinlich, wird es aber nicht. Also in diesem Fall. Im Gegenteil, stellt sich raus, die Zugänge zu den Servern, wo all diese Infos lagern, sind mit super interessanten Passwörtern geschützt, würde man eins zum Beispiel nennen. Ein Passwort ist Intel 123 oder das andere Intel at 123. Hier, das Bild mit dem Safe von vorhin kommt da wieder ganz gut zum Tragen. Also hast Geld, Diamanten in so einem Safe und der Schlüssel liegt unter der Fußmatte und der Safe hier in dem Fall hat bei Intel quasi keine Tür.
Und damit genau das richtige Ziel für Maya. Und sie selbst sagt darüber, dass sie sich meistens nur auf die low-hanging fruits konzentriert, also leicht erreichbare Ziele. Und sie wird als Späherin beschrieben. Das heißt, sie nimmt vor allem Unternehmen ins Visier, die schwache oder sogar komplett ungesicherte Zugänge haben. Also, um das Bild nochmal aufzugreifen, irgendwelche Safes mit Schlüsseln unter der Matte oder einfach ohne Türen.
Ja, und das Ding ist, sie wird ja halt auch immer fündig, immer wieder. Und das zieht nicht nur die Aufmerksamkeit ihrer Hacker-KollegInnen und der Schweizer Medien auf sich. Auch das Justizministerium der Vereinigten Staaten hat sie mittlerweile auf dem Schirm. Oder genauer gesagt, sie verfolgen sie sogar Hack für Hack.
Es sind vor allem die vielen Angriffe, die sich im Western District of Washington verorten lassen, die das Justizministerium alarmieren. Und sie zeigen, die Verstöße sind nicht nur lokal begrenzt, sondern systematisch und weitreichend.
Problematisch an der ganzen Sache ist übrigens nicht, dass sie sich jetzt nur auf die Sicherheitslücken stürzt. Könnte man ja irgendwie auch rechtfertigen, ne? So nach dem Motto, naja gut, sie will den Unternehmen vielleicht nur helfen. Vielleicht will sie der IT-Abteilung nur zeigen, wo die Schwachstellen sind. Aber genau das macht sie ja eben nicht, ne? Also im Gegenteil, statt die betroffenen Unternehmen zu warnen, lädt sie deren, naja, ich würde schon sagen, ne, geistiges Eigentum runter. Kann man schon sagen, sie stiehlt die Information und stellt sie eben auf ihrer Website bereit.
Genau, du hast es richtig gesagt. Das ist Diebstahl, was sie macht. Aber Maya selbst, die sieht bei ihren Taten kein Unrecht und sie ist davon überzeugt, sie stehe auf der Seite der Guten. Ja, und ich muss zugeben, also diese Einteilung gut, böse, klar, das ist immer super schwer, also voll. Gerade wenn du es moralisch betrachtest, aber gesetzlich sieht die Sache nun mal anders aus. Hier existieren sehr eindeutige Grenzen und ob die jetzt grundsätzlich immer gut sind oder böse, ja, das muss wenn, aus oder vielleicht sogar neu verhandelt werden.
Ja, Maya sitzt nur leider nicht mit am Verhandlungstisch, weil der Tisch, der steht in den USA. Und wer sich so an die letzten Jahre und sogar Jahrzehnte erinnert, der weiß, die amerikanische Justiz, die verhandelt mit Hacktivisten nur auf eine Weise, mit absoluter Härte. Und lass uns doch mal deswegen einen Blick hinter die Kulissen des Justizministeriums werfen und schauen, was da eigentlich so passiert. Es geht um
die Ermittlungen und ihre Folgen. Die Ermittlungen gegen Maya Arson-Crimew, die beginnen offiziell schon im September 2020 und geleitet werden die von einer Frau namens Tessa Gorman. Ja, und die ist zum damaligen Zeitpunkt die stellvertretende US-Staatsanwältin der Western District of Washington und hat sich unter anderem auf Fälle von Cyberkriminalität und Wirtschaftsbetrug spezialisiert. Und Gorman, die verfolgt eine ganz harte Linie gegen Maya. Für sie ist klar, der Diebstahl von Zugangsdaten und die Veröffentlichung sensibler Informationen ist nichts, was durch das Recht auf freie Meinungsäußerung geschützt ist. Für sie ist das Diebstahl und Betrug kriminell und nicht selbstlos.
Die USA sind hypersensibilisiert für Cybercrime, würde ich sagen. Hypersensibilisiert für Hacker und auch Datenlecks. Ich stelle mir das so vor, dass da irgendwie, weiß ich nicht, ganze Abteilungen, mehrere Stockwerke gibt, wo Menschen sitzen und eben, also BeamtInnen sitzen rund um die Uhr vor ihren Rechnern Cyberverbrechen aufspüren, nachklicken sozusagen. Ne?
Ja, richtig. Die USA verstehen absolut keinen Spaß, wenn andere ihre Informationssysteme angreifen und Geheimnisse aufdecken. Und für die US-Regierung ist das eine ernste Bedrohung für die nationale Sicherheit? Naja, Tessa Gorman wirkt jedenfalls so, als würde sie an Maya ein Exempel statuieren wollen.
Ja, gerade als Maya nämlich mit ihren Verkada-Hacks eine neue, sehr viel größere Lawine lostritt und Interviews dazu ja auch gibt und all das, haben die US-Behörden bereits ein sogenanntes Rechtshilfeersuchen an die Schweiz gestellt, habe ich gelesen. Du kannst das als Juristin natürlich super erklären.
Also es gibt grundsätzlich verschiedene solche Ersuche. Hier geht es aber um das internationale Rechtshilfe in Strafsachengesetz, IRG genannt. Bisschen sperrig. Ja, das bedeutet, dass ein Staat die Unterstützung eines anderen Staates anfordern kann, um in einem Strafverfahren Beweise zu sichern und die Ermittlungen durchzuführen. In Mayas Fall erlaubt es den Schweizer Behörden unter anderem Hausdurchsuchungen durchzuführen, Daten zu sichern, elektronische Geräte zu beschlagnahmen. Und damit sammeln sie dann Beweise für die USA. Und so ein Ersuch ist notwendig, weil ja in unterschiedlichen Ländern logischerweise auch unterschiedliche Gesetze gelten. Wir haben ja vorhin auch schon über den vermeintlich rechtsfreien Raum gesprochen. Ja, mit so einem Ersuch können Länder trotzdem zusammenarbeiten, um dann eine Brücke zwischen ihren Rechtssystemen zu schlagen, damit grenzüberschreitende Verbrechen effektiver verfolgt werden können.
So, und dann passiert's. Am 12. März 2021. Nach Mayas eigenen Aussagen wird sie frühmorgens von der Türklingel und lauten Schlägen an der Tür aus dem Schlaf gerissen. Sie hat tagelang kaum geschlafen, weil sie ständig mit der Presse über ihren Verkada-Hack gesprochen hat. Und plötzlich stehen da Polizisten vor ihr, drängen sich in ihre Wohnung und sagen ihr, dass die USA sie anklagen und dass sie alle Geräte mitnehmen müssen. Und die nehmen so viel mit, wie sie nur können. Ihren Pass, verschiedene technische Geräte. Also das ist halt eine gezielte Durchsuchung und es geht alles total schnell. Maya berichtet später auf ihrem Blog, wie unwirklich dieser Moment für sie ist. Auch weil die Polizisten wohl immer wieder bei der Staatsanwaltschaft anrufen, weil sie selbst irgendwie nicht so genau wissen, wie sie vorgehen sollen. Und angeblich wünscht ihr dann einer sogar noch, mega surreal, ein schönes Wochenende, nachdem er sie erst darüber aufgeklärt hat, dass sie eigentlich mit zur Wache müsse. Sie bleibt dann aber eben doch allein in der Wohnung zurück. Es fühlt sich unwirklich an.
Komisch und irgendwie auch nicht sehr professionell.
Ja.
Na gut. Ja, nach dem Einsatz schaltet Maya dann sofort in den Überlebensmodus. Sie weiß, dass sie die Kontrolle behalten muss, sowohl über die öffentliche Wahrnehmung, aber auch über ihre rechtliche Absicherung. Immerhin erhält sie wenige Tage später bereits die Anklageschrift per Post. Sie nimmt sich dann Anwälte, einen in den USA, einen in der Schweiz. Und letzterer vertritt übrigens auch Edward Snowden. Und sie gibt dann weitere Interviews mit der Presse, versucht zu lenken, was und wie über sie berichtet wird. Aber das alles hinterlässt Spuren, denn nach ihren eigenen Aussagen leidet sie dann in den folgenden Wochen stark unter den Nachwirkungen der Ereignisse. Also sie hat Panikattacken, Gedächtnislücken, wird ein bisschen paranoid, greift häufiger zu Alkohol und Medikamenten.
Ja, diese Anklageschrift, die hat es ganz schön in sich. Abgesehen davon übrigens, dass konstant falsch gegendert oder dass sie konstant falsch gegendert wird und gedeadnamed wird, ne?
Kannst du noch mal allen, die Deadnaming noch nie gehört haben, kannst du es noch einmal erklären?
Genau, Deadnaming passiert, wenn man eine Transperson bei ihrem alten Namen nennt, also den Namen, den sie vor ihrer Transition benutzt hat. In Mayas Fall ist der zum Beispiel eindeutig männlich konnotiert, also ein Jungsname. Und Deadnaming wird, das muss man hier sagen, oft absichtlich auch gemacht, um Transpersonen zu verletzen. Gut, vielleicht ist es manchmal auch Unwissenheit.
Ja, aber voll gut, dass du das sagst. Ich glaube jetzt speziell in Mayas Fall, das ist vor allem ein rechtliches Problem. Ich vermute, dass sie ihren Namen zum damaligen Zeitpunkt, also als die Anklage erhoben wird, noch nicht offiziell geändert hat. Denn zu dem Zeitpunkt experimentiert sie selbst noch mit verschiedenen Vornamen. Ich halte es daher für sehr wahrscheinlich, dass die USA aus rechtlichen Gründen auf ihren Geburtsnamen zurückgreifen. Mit genau diesem Namen ist sie ja dann auch in der Schweiz registriert. Aber klar, man könnte natürlich, wenn es jetzt zu einer Anklage käme, zumindest bei der Verlesung darauf aufmerksam machen, dass das nicht ihr richtiger Name ist. Mal abgesehen von diesen Umständen ist die Anklageschrift sehr umfangreich. Es findet sich eine ganze Reihe von Vergehen da drin. Verschwörung zur Cyberkriminalität, Telekommunikationsbetrug, schwerer Identitätsdiebstahl und die bekannten Vorwürfe, also dass sie sich illegal Zugang zu Computersystemen verschafft hat, geschützte Daten gestohlen hat, diese veröffentlicht hat. Und sie wird auch als Mitglied einer kriminellen Gruppe von kriminellen Akteuren bezeichnet.
Ihr wird auch vorgeworfen, dass sie mit JournalistInnen über ihre Aktion gesprochen, dass sie eben auch darüber getweetet hat. Das wirkt natürlich im ersten Moment total irritierend, weil als wäre das jetzt irgendwie auch noch ein Problem, verglichen so mit den ganzen anderen Sachen. Aber gut, Real Talk. Let's face it, was für Strafen drohen Mayer?
Naja, also die USA werfen Mayer ja vor, über einen Zeitraum von mehreren Jahren Daten gestohlen und illegal veröffentlicht zu haben. Und da gibt es in den USA ein Gesetz, das einschlägig ist, und zwar CFAA, Computer Fraud and Abuse Act, übersetzt Gesetz gegen Computerbetrug und Missbrauch. Dann wird ihr noch Telekommunikationsbetrug vorgeworfen und all das zusammen, ihr drohen mehrere Jahre Haft. Also wir sprechen hier von bis zu 20 Jahren bei Telekommunikationsbetrug allein. Dann kommt noch die Anklage auf Verschwörung dazu, dann könnte die Strafe nochmal weiter erhöhen. Und es geht ja hier vor allem um die potenzielle Gefährdung nationaler Sicherheitsinteressen.
Ja, dabei liegen ihre Beweggründe ja nach eigenen Aussagen ganz woanders. Sie will auf Missstände aufmerksam machen. Und ich denke mal, das ist ja ganz dünnes Eis, auf das Tessa Gorman eben nicht will. Das wäre ja dann eben nämlich doch ein Konflikt zwischen nationaler Sicherheit und Informationsfreiheit. Das wird schon berücksichtigt, nehme ich an.
Ja, und als Aktivistin bewegt sich Maya sowieso in einer merkwürdigen Grauzone. Also noch dazu, denn das CFAA, also das Gesetz, von dem ich gerade gesprochen habe, und auch ähnliche, die richten sich eher gegen kriminelle Hacker, die wirtschaftliche Interessen verfolgen. Heißt, die Profit aus den gestohlenen Daten schlagen möchten oder wirklich aktiv Schaden anrichten wollen. Das will Maya ja nicht, ne? Hinzu kommt, die Schweiz liefert in der Regel keine eigenen StaatsbürgerInnen in die USA aus. Also erst recht nicht ohne deren Zustimmung. Das heißt, das schützt Maya zwar vor einer Auslieferung, aber nicht unbedingt vor strafrechtlichen Folgen. Also theoretisch könnten die Schweizer Behörden jetzt eigene Anklagen gegen sie erheben. Vorausgesetzt, die Tat wird auch nach Schweizer Gesetz als kriminell eingestuft. Und wenn das so wäre, dann könnten ihr bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe drohen.
Juristisches Fazit also?
Ja, ich muss da zum Glück ja nicht drüber entscheiden. Und es ist ja auch sehr verworren, wie wir festgestellt haben. Und auch sehr undurchsichtig für Maya. Überhaupt nicht absehbar. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befindet sie sich immer noch in der Schweiz. Und wenn ihr etwas an ihrer Freiheit liegt, dann sollte sie an diesem Zustand auch nichts ändern. Zumindest vorerst. Und die Schweizer Gesetzgebung kennt nämlich Einschränkungen hinsichtlich des Auslandsaufenthalts für Personen, die wegen Cyberkriminalität international gesucht werden. Heißt, Maya kann die Schweiz nicht verlassen, ohne eine Festnahme zu riskieren.
Die Schweiz ist praktisch ihr Gefängnis.
Genau, kann man so sagen. Und sie selbst sagt auch in einem Interview dazu, es gibt blödere Orte zum Verstecken als die Schweiz.
Gut, als sie nach der Hausdurchsuchung ihren Job als Softwareentwicklerin verliert, sagt sie dann auch, das käme ihr ganz gelegen, jetzt hätte sie wieder mehr Zeit für ihren Aktivismus. Gut, wer also dachte, das sei jetzt schon alles krass genug bis hierhin, der darf gerne sich nochmal setzen. Denn Maya zieht trotz ihrer Anklage seitens der US-amerikanischen Justizbehörde nämlich noch zwei weitere Asse aus dem Ärmel. Es geht um
neue Enthüllungen. Ja, bis Anfang 2023 ist relativ ruhig um Maya. Sie zieht sich zurück, wartet darauf, dass ihr in den USA der Prozess gemacht wird und auf eine Entscheidung der Schweizer Behörden. Irgendwas, aber nichts passiert.
Ich denke mal, traumatische Zeit für Maya, ne? Dieses Warten, dieses Aushalten, das macht schon was mit einer Person. Sie hat Flashbacks, Erinnerungslücken, paranoide Gedanken, Panikattacken. Sie hat lange Zeit keine Energie, um auch nur ans Hacken zu denken. Und ganz ehrlich, was ist mit Arbeit, Job? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich frage mich eh, wie finanziert sich Maya? Hat die Gelegenheitsjobs? Bekommt sie Spenden? Vielleicht so digitale Gelegenheitsjobs? Baut Webseiten? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ich habe ein Interview von ihr gesehen. Es war so ein Online-Format vom SRF, also so Schweizer ARD. Und da wurde über Geld gesprochen und auch genau über diese Themen. Und sie hat gesagt, sie lebt von so 1.000, 2.000 Schweizer Franken, ist nicht super viel, ne? Nee. Umgerechnet, wie viel Euro sind das so?
Weiß ich nicht, ChatGPT sagt ungefähr 2.060 Euro.
Also für die Schweiz nicht viel Geld.
Nicht viel, nee.
Und ja, sie wird teils von den Eltern unterstützt, teils über Crowdfunding-Plattformen. Aber klar, bleibt natürlich nicht so viel am Ende übrig, ne?
Und dazu kommt, also nehme ich mal an, dass ihre Rechtsanwälte ihr außerdem den Tipp geben, ey, halt die Füße still, bleib unterm Radar. Aber dann an einem Tag 2023 spürt sie plötzlich doch wieder Energie. Sie ist motiviert und streckt erneut ihre Fühler aus. Am Ende ist es wahrscheinlich ihrer Langeweile zu verdanken und dem Zufall, ja, dass sie mal wieder auf einen ungesicherten Server stößt. Déjà-vu. Der Server gehört einer Fluggesellschaft, und zwar der Commute Air. Aber was Maya dort findet, das hört sich jetzt tatsächlich an wie so ein bisschen aus einem James-Bond-Film aus den 80ern, finde ich.
Maya stößt da nicht nur auf interne Daten der Airline, nein, noch auf mehr. Und zwar auf Zugangsdaten, mit denen sich Flugzeiten ändern, Flüge streichen und auch die Crews wechseln lassen. Und dann entdeckt sie eine Datei, die irgendwie heraussticht. Und die heißt nofly.csv. CSV ist ein Format, ne? Und da sind 1,56 Millionen Einträge drin. Zeile für Zeile Namen, viele arabisch oder russisch, dazu die Geburtsdaten, Pseudonyme wie zum Beispiel der von Viktor But, ein russischer Waffenhändler. Und selbst Kinder stehen da drauf, manche erst 4 oder 5 Jahre alt. Und das sind angeblich Kinder potenzieller Terroristen.
Also eine sogenannte No-Fly-Liste der US-Regierung, die soll verhindern, dass bestimmte Personen fliegen. Nach 9/11 explodiert die Zahl der Einträge, oft ohne klare Kriterien. Betroffene erfahren das kaum und können sich natürlich selten wehren. Es reicht schon, aus dem falschen Land zu kommen oder die in Anführungsstrichen falschen Verwandten zu haben. Die Liste gilt als Top Secret, liegt aber eben auf einem ungesicherten Server. Ne? Also ein Desaster, ein sicherheitstechnisches, muss man sagen.
Ja, und was macht Maya? Wir erinnern uns, die Aktivistin, die nichts Geringeres fordert als radikale Transparenz. Ja, die stellt natürlich alles online und erklärt in ihrem Blog, wie sie an die Infos gekommen ist.
Alles wiederholt sich. Die Presse springt auf den Fall auf. Die Amis werden hellhörig. Diesmal ist die TSA, also die US-Behörde für Transportsicherheit, die auf den Hack aufmerksam wird. Naja, und sie kündigen dann eben sofort an, die Sicherheit ihrer Systeme zu überprüfen. Das klingt so ein bisschen wie nach einer Standardantwort. Aber so Datenlecks, gerade von so Top-Secret-Listen, die werfen natürlich wieder mal Fragen zur nationalen Sicherheit auf. Und klar, es wird eine Untersuchung eingeleitet.
Maya? Naja, man könnte jetzt glauben, die Veröffentlichung dieser Liste verschlimmert ihre ohnehin schon prekäre Lage weiter. Also, dass die USA vielleicht jetzt ihren Druck auf die Schweiz erhöhen. Aber nichts. Erstmal passiert nämlich gar nichts. Und wenige Wochen nach der No-Fly-List lässt Maya dann die nächste Bombe platzen. Sie veröffentlicht auf ihrem Blog einen weiteren Leak. Und diesmal geht es um die Sammlung interner E-Mails. Maya nennt sie 2600 Seiten Hass.
Ja, genau, das ist es auch. Es geht um Mails zwischen PolitikerInnen und Lobbygruppen, die Antitransgesetze in den USA vorantreiben. Voll mit religiösem Fanatismus. Da ist von einem heiligen Krieg die Rede. Oder sie beten für die zweite Ankunft Christi. Naja, und das Ziel, die sogenannte Gender-Ideologie zu bekämpfen. Also die Sprache ist wirklich extrem und die Liste der Beteiligten reicht von Abgeordneten bis zu christlichen AktivistInnen und transfeindlichen Gruppen. Und zusammen arbeiten die eben daran, Gesetze durchzubringen, die Transpersonen gezielt schaden.
Und das Schlimme daran, sie haben auch Erfolg damit. Allein 2023 wurden über 470 Antitransgesetze eingereicht, einige davon sogar verabschiedet. Und die grenzen Transpersonen, besonders Jugendliche, von medizinischer Versorgung aus Und in manchen Bundesstaaten geht es dort sogar um die rechtliche Existenz von Transmenschen.
Die Mails zeigen, diese Leute bauen eben Netzwerke auf, um Transmenschen aus der Gesellschaft zu drängen. Kein Wunder also, dass Maya die Mails veröffentlicht. Sie nennt sich dabei aber nicht als Quelle, sondern als Publizistin. Wahrscheinlich auch, um rechtliche Probleme zu vermeiden. Na, und hinter dem Leak steht ein Hacker-Kollektiv namens Gay Furry Hackers. Aber ob Maya mit denen verknüpft, das bleibt unklar. Naja, und selbst wenn sie jetzt aber wirklich nur den E-Mail-Verlauf veröffentlicht, sie kennt ja die richtigen Leute, hat Kontakt zu Medien. Und indem sie die Mails auf ihrem Blog teilt, macht sie aus diesem Hack auch wieder eine Headline, wieder eine Schlagzeile. Aber mehr als das ist es tatsächlich auch nicht. Rechtliche oder politische Konsequenzen für die betroffenen PolitikerInnen gibt es am Ende keine.
Und wir sind so langsam am Ende unserer Folge. Und ich frage mich natürlich jetzt noch, Marvin, was macht Maya denn jetzt?
Sie hackt sich weiter durchs Netz, bloggt auch drüber. Sie wird nicht an die USA ausgeliefert. Ob das jetzt nochmal passiert, ob da jetzt ein Prozess kommt, kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand so recht sagen. Die Schweiz offiziell verlassen sollte sie, glaube ich, aber besser nicht. Und letzter aktueller Stand hier in der Folge im April 2024 legt sie nebenbei einfach mal Samsung lahm. Aber jetzt noch ein Hack an der Stelle wäre, glaube ich, ein bisschen viel. Ja, wenn man heute in die USA schaut, wissen wir ja, was los ist. Also jetzt im Jahr 2025, Donald Trump ist schon wieder US-Präsident und setzt jetzt eben das um oder hat es teilweise schon umgesetzt, im negativsten Sinne, was er versprochen hat, Irina. Ne?
Und das in einer rasend schnellen Geschwindigkeit. Zahlreiche Dekrete wurden ja durch Trump erlassen. Allen voran, es gibt in den USA auf einmal nur noch zwei Geschlechter, laut Trump. Bedeutet, non-binären Menschen wird einfach mal die Identität abgesprochen. Mhm. Und sobald du auch zum Beispiel, als ich meine, auch uns in Deutschland betrifft das, wenn du divers oder X in deinem Pass stehen hast, dann kannst du vielleicht nicht mehr einreisen in die USA. Ne? Mhm. Das ist natürlich heftig, wenn man sich das überlegt, also mit so einem Fingerschnipsen auf einmal. Ne? Dann insbesondere Transpersonen werden im Militär ausgeschlossen, im Sport ausgeschlossen. Dann gibt es keine staatlich geförderten Hormonbehandlungen mehr für Transmenschen unter 19 Jahren. Also dafür werden keine Bundesgelder mehr zur Verfügung gestellt. Und das ist natürlich einschneidend. Also ich finde es so heftig, dass das so getan wird, als würde es diese Menschen einfach nicht mehr geben auf einmal. Und dabei sind sie Teil unserer Gesellschaft.
Du hast auch Freundinnen und Freunde in den USA. So, was sagen die dazu?
Ja, also gerade queere Menschen haben Angst. Also das ist, glaube ich, allgegenwärtig mittlerweile. Das ist dein Heimatland und auf einmal musst du fürchten, dass du irgendwann nicht mehr in dieser Gesellschaft akzeptiert wirst. Und das ist ja auch nicht nur das, was die Regierung vorgibt, was Trump vorgibt, sondern das ist ja auch das, was irgendwann die Menschen auch denken. Also das sind ja dann Narrative, die übernommen werden von auch der Bevölkerung. Mhm. Insbesondere, wenn du Menschen halt einfach aus der Gesellschaft ausschließt, als würde es sie nicht mehr geben.
Es wird so normal plötzlich, ne? Ja. So salonfähig irgendwie. Und ich finde auch nochmal ganz wichtig, an der Stelle zu sagen, ja, natürlich ist das diese eine merkwürdige Figur Trump und so ein Apparat aus mehreren Menschen, die das jetzt umsetzen sollen. Aber denkt immer dran, es gibt so viele Leute, so viele Menschen, die genau diese Themen gewählt haben. Das muss uns, glaube ich, ganz klar sein.
Ja, erschreckend. Und dann auch, wenn ich jetzt überlege, um den Bogen mal zum Fall zu spannen, dieser Hack von Maya, der letzte, das war noch nicht real. Also das waren Zahlen und Worte auf Papieren und auf einmal sind die Realität. Und das ist in der Kürze der Zeit wirklich erschreckend. Und wie immer haben wir einen super spannenden Podcast-Tipp noch für euch. Und der beginnt mit dieser Frage. Wisst ihr, was eine Garotte ist? Ich sag's euch, es ist ein historisches Drosselungswerkzeug bestehend aus einem dünnen Draht und zwei Griffen. Und genau mit einer solchen Waffe soll eine Zahnärztin in Niederbayern ihren Ehemann getötet haben. Seine Leiche wurde 2018 in einem Wald in Tschechien gefunden und der Tote konnte erst durch ein künstliches Hüftgelenk identifiziert werden. Einblicke in die Ermittlungen in diesen ungewöhnlichen Kriminalfall bietet der Podcast ARD Crimetime. Zu finden kostenfrei in der ARD Audiothek sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Bestens geeignet für True Crime Fans und alle, die sich für die Arbeit der Kriminalpolizei interessieren.
Queer Crimes. Be gay, do Cybercrime.
Und das war Queer Crimes. Redaktion Nastassja von der Weiden, Autor Alexander Winter, Fact-Checking Jonas Grünwald und verantwortlich ist Olivia Gattermann.
Queer Crimes ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks. Und für den Rest des Tages mal das Internet ausmachen, oder?
Oh, richtig geile Idee.
Bis zur nächsten Folge.
Tschüss. Bis dann.
ARD.